Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, der Plattformserie rund um Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken. Und mit mir, Rainer Markus Walter, am Moderatorenmikrofon. Unsere heutige Folge trägt die Nummer 55, eine sogenannte Schnapszahl, und man darf gespannt sein, ob wir denn auch dieser entsprechend eine lustige Sendung zu erwarten haben. Ich bin da eigentlich zuversichtlich, denn unsere beiden Gäste können nämlich sicher witzige Geschichten, unterhaltsame Anekdoten und spannende Erlebnisse über ihre Arbeit am Theater erzählen. Das ist zum einen Agathe Taschke. Sie arbeitet seit der Spielzeit 2016-17 als Soufflöse am Theater Ulm. Soufflösen stehen nicht im Mittelpunkt, sind aber schon eben schon mal die rettende Stimme aus dem Off oder wo auch immer sie platziert werden. Wo sie eigentlich genau sitzt und wie genau sie ihre Aufgabe wahrnimmt, das werden wir in der kommenden Stunde aber auf alle Fälle erfahren, da bin ich mir sicher. Und bestimmt auch noch die eine oder andere Anekdote rund um ihren Beruf. Ich sage jetzt erstmal einen wunderschönen guten Tag, liebe Agathe, grüß dich.
Hallo, guten Tag.
Finde ich sehr schön, dass wir mal wieder jemanden haben, der nicht klassischerweise auf der Bühne agiert und spielt, sondern mal wieder jemand aus dem Hintergrund, hatten wir schon lange nicht mehr. Umso mehr freue ich mich. Die zweite Person bei uns ist im FreeFM-Studio ist eine Institution am Theater Ulm, das kann man wirklich so sagen, und hat zum Beispiel eher Angst vor dem Souffleur und improvisiert lieber den Text, hat man mir zumindest gesteckt, als den Joker-Soufflage zu ziehen. Sie überzeugt nicht nur durch ihre enorme Wandelfähigkeit, mit der sie die unterschiedlichsten Rollen einnehmen kann, sondern noch mehr mit ihrer Lebenserfahrung, die eingeklemmte Füße in Deckenventilatoren ebenso einschließt wie Zitterspielen in einem Kühlschrank in Uganda. Die Rede ist von Christel Meyer, die seit 2004 lange Zeit am Theater Ulm auf der Bühne zu erleben ist. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Christel. Ich bin froh, dass du endlich mal zu mir in die Sendung kommst.
Hallo, freue mich auch.
Susanne, kennst du einen Soufflösenwitz?
Agathe.
Agathe, Entschuldigung. Und da haben wir schon das Problem mit dem Namen, was ich vorher gesagt habe. Agathe, Entschuldigung.
Ja, nein, du? Ich kenne jetzt nicht sofort. Also ich bin eh nicht gut im Witze erzählen. Nee, das Einzige, was ich wirklich witzig finde, ist, dass ich, obwohl ich in Ulm ja im Theater sichtbar in der ersten Reihe außen sitze, beim Schauspiel ist das so, werde ich vom Publikum so oft gefragt, warum sitzen Sie nicht im Kasten?
Okay, warum sitzen Sie? Da reden wir nachher auf jeden Fall noch drüber. Ich habe aber tatsächlich einen gefunden. Deswegen habe ich dich gefragt. Ein Schauspieler hat auf der Bühne einen Blackout. Die Soufflöse spricht laut und immer lauter den Text vor. Da schnauzt der Schauspieler die Soufflöse an. Keine Details bitte! Welches Stück? Genau, okay. Das ist der einzige, den ich gefunden habe. Christel, man hat mir gesteckt, dass du gar nicht so gern auf Soufflösen zurückgreifst, sondern lieber improvisiert. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Genau, das bringt mich unter Stress. Also bei Proben. Bei Proben. Ja, in Vorstellungen sowieso nicht. Das ist ja Katastrophe eigentlich. Aber ja, bei den Proben auch. Ich mag das nicht gerne.
Du bist nicht so.
Ich mag lieber meinen Text dann lieber improvisieren. Und das ist ja dann auch ein Prozess. Da merkt man einfach, was man denkt. So. Und
du bist dann ja auch so im Stück drin, dass es dann auch funktioniert.
Genau.
Das ist der Profi halt, ne? Was macht die Soufflöse in so einem Fall? Da stimmt ja dann gar nicht, da stimmt der Text gar nicht mehr.
Ja, die Soufflöse muss eben wissen, welcher Schauspieler gerne hat, ob er gerne die Begleitung, die Textbegleitung während der Probe hat, ob er gerne hat, wenn man den Text reingibt, oder eben sich die Notizen macht und hinterher sagt, du, da heißt es eigentlich so und so. Ja,
du pass mal auf, du.
Okay, ich würde sagen. Und manchmal kann man ja auch noch drüber verhandeln, wie das dann wirklich letztendlich ist. Jetzt arbeiten wir wieder an einem Stück, das eine Übersetzung ist, und da ist die Wortwahl jetzt nicht so festgeklopft. Mhm. Da lässt sich dann auch noch ein bisschen was entwickeln.
Bin gespannt, was du uns nachher zu erzählen hast. Jetzt machen wir ganz kurz Musik und dann tauchen wir ein in unser Gespräch. Die Plattform rund um Menschen, die am Theater Ulm aktiv sind. Heute bei uns im Studio sind zwei Damen, die eine auf der Bühne und die andere bestreitet eine Aufgabe, die sehr gerne, denke ich, unterschätzt wird. So Flößen sind an Theatern zwar ein wichtiger Teil des Teams, leise und irgendwie unsichtbar helfen sie Schauspielern über Texthänger hinweg. Applaus allerdings bekommen sie eigentlich nie. Genau diesen Beruf übt Agathe Taschke aus, mit der wir uns heute unterhalten. Doch bevor wir von ihr mal genau erfahren möchten, was man denn als Soufflöse so genau tut, möchte ich doch erstmal ganz gerne wissen, wie man denn zu einer solchen Profession kommt. Gehen wir doch erstmal ganz weit zurück. Du bist in Karlsruhe geboren, habe ich gelesen, also in Baden-Württemberg.
Genau.
Ja, hat man bei dir zu Hause eigentlich Dialekt gesprochen, beziehungsweise kannst du Schwäbisch?
Schwäbisch ist meine Muttersprache eigentlich, da meine Mutter in Weingarten-Württemberg geboren ist.
Ah, okay. Zweingabe, okay. Okay. Verfällt man denn nicht gerne mal in Schwäbisch?
Aber ich kann keinen Dialekt richtig durchgängig. Okay. Also okay. So Einschlag ja, aber nicht.
Ich habe mir das irgendwie so im geistigen Auge so vorgestellt, wie wenn so die Soufflöse dann plötzlich auf Schwäbisch anfängt.
Ja, das ist genau das, was nicht passieren soll. Der wichtigste oder ein wichtiger Punkt für eine Soufflöse ist, dass sie eben ein klar verständliches Deutsch spricht. Denn wenn zum Beispiel der Schauspieler aus Hamburg kommt und die Soufflöse schwäbelt, dann ist der Schauspieler verloren.
Ja, das denke ich mir. Hast du denn als Kind deinen Eltern auch schon was eingeflüstert, was sie jeweils zu sagen haben, beziehungsweise war das Reden oder Vorlesen was dich schon früh geprägt hat?
Also wir haben viel Gedichte vorgetragen oder kleine Sketche gespielt.
Ja. Bist du damals dann, also in jüngeren Jahren, auch dann schon mal mit dem Theater in Berührung gekommen oder war das was erst
also viel später in deinem Leben? Also seit 13 gehe ich bewusst gerne ins Theater, alles, also Oper und Schauspiel, und habe auch teilweise eine Laienspielgruppe gehabt in der Kirchengemeinde.
Okay.
Also Theater hat mich immer schon fasziniert und interessiert.
Was hat man da so gespielt in der Laienspielgruppe?
Also kleinere Stücke, aber auch mal abendfüllende Stücke. Ja. Zum Beispiel mal Brave Diebe von Jack Powell. Also da haben wir uns richtig durch den Abend gekämpft und es hat viel Spaß gemacht.
Okay. Wartet da lauter Jugendliche oder gab es da dann auch Erwachsene, die mit von der Partie waren?
Teilweise waren es überwiegend Jugendliche und je älter ich selber wurde, umso breiter gemischt war dann auch die Beteiligung der anderen. Also da haben wir generationsübergreifend dann gespielt.
Ist vielleicht auch was manchmal, habe ich so ein bisschen den Eindruck, fast ein bisschen unterschätzt wird, ist so, also diese Laienspielgruppen, sicherlich gibt es wahrscheinlich welche, die, ich sag's mal gelinde gesagt, katastrophal sind, aber ich glaube, es gibt schon auch gerade im Verborgenen Leute, die ziemlich gut Theater spielen, die man sonst gar nicht wahrnehmen würde oder die sagen, ich bin eigentlich, was weiß ich, Architekt von Beruf, aber stehe dann mit der Laienspielgruppe auf der Bühne. Ja?
Also was vor allen Dingen passieren kann, ist, dass dann manche Eltern erstaunt waren, was dann ihr Kind da plötzlich bringt.
Okay. War's bei dir auch so? Hat dich Mama und Papa gelobt?
Ja, also ich meine, die waren jetzt nicht so überrascht, weil sie ja mit ihren Teil dazu beigetragen haben.
Okay. Soweit ich weiß, gibt es keine Ausbildung zur Soufflöse. Ich habe zumindest nichts gefunden im Internet. Man sucht ja heute eigentlich alles im Internet. Vielmehr sind es eher Schauspieler oder Sänger, die diesen Beruf wählen oder quer einsteigen. War das bei dir eben auch so? Hast du zunächst mal irgendwie Schauspiel studiert oder irgendwas in der Richtung gemacht?
Also eine Ausbildung fürs Theater habe ich eigentlich nicht gemacht und man kann ja auch Soufflöse gar nicht lernen. Aber ich bin 2001 ins Jagsthal gezogen, nach Jagsthausen. Und da gibt's ja die Burgfestspiele. Und da habe ich mich dann entschlossen, als Laie dabei zu sein. 2004 habe ich damit angefangen. Und 2008 hat meine Vorgängerin aufgehört. Und da wurde ich dann gefragt, weil aufgefallen war, dass ich eben ein deutliches und verständliches Deutsch spreche, ob ich mir vorstellen könnte, mal zu soufflieren. Und dann habe ich das eine Spielzeit mal für den Götz gemacht und seitdem bin ich Soufflöse sozusagen.
Okay. Schwuppdiwupp und plötzlich ist
so geht Soufflöse. Das.
So geht das, ja. War das denn nicht zunächst erstmal ein bisschen komisch? So? Frag mir, jetzt stehe ich da eigentlich auf der Bühne und dann sagt mir plötzlich jemand, magst du nicht Soufflöse machen? So,
zieht dich weg. Ich war schon sehr überrascht, aber ich dachte, ja, warum nicht? Und das Wichtigste eben, die deutliche Sprache und die Begeisterung fürs Theater, dass man ein Stück wirklich von der ersten Probe bis zur letzten Aufführung begleiten mag, die bringe ich auch mit und von daher hat's gepasst.
So kam dann also die Entscheidung, den Platz zu wechseln und wie kam das denn, wenn wir jetzt noch so ein Stück weitergehen? Irgendwann kam ja dann die Entscheidung, okay, ich mache das jetzt zu meinem Beruf. Also du sagst ja, Ausbildung gibt's keine, du bist gefragt worden, dann mach das mal. Und dann ist das jetzt ja heute dein Beruf geworden. Wie ist diese Entscheidung gefallen?
Also vor 2 Jahren hat mein jüngster Abitur gemacht und da war klar, ich sollte gucken, irgendwie versuchen, ins Berufsleben zu gehen. Und zu dem Zeitpunkt war eben Soufflage der Beruf, den ich auch wirklich drauf habe. Mhm. Und so habe ich mich hier in Ulm beworben und ich wurde genommen und jetzt bin ich in Ulm.
Ach so, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wie du eigentlich nach Ulm gekommen bist. Hat es nichts mit der Stadt zu tun, sondern es war gerade eine Stelle frei, oder?
Ja, und ich kannte auch schon jemanden, der hier ist. Mhm. Und außerdem ist Ulm ja nicht so weit weg von Weingarten und Wangen, wo ich in Wurzach, wo ich noch Verwandtschaft habe. Mhm. Und dann dachte ich, warum nicht Ulm?
Jetzt lebst du in Ulm auch?
Ja.
Also da Lebensmittelpunkt geworden. Du bist ja, wie gesagt, noch nicht so lange da. Wie fühlst du dich wohl in der Stadt? So hier mit dem
Es
großen.
Ist eine Stadt zum Wohlfühlen, wenn die vielen Baustellen nicht wären.
Ja, und ihr habt ja genau eine vor der Tür, ne? So ganz dezent. Ne? Im Dezember ist es vorbei.
Gut.
Ja, im Dezember fährt die Straßenbahn und dann habt ihr dafür eine wunderschöne Straßenbahn direkt vor der Tür. Das ist doch auch nicht schlecht. Ne? So.
Nur fährt die nicht dahin, wo ich wohne.
Ach, das ist aber blöd. Weit raus, oder?
In Donaustetten.
Donaustetten, okay, auch schön da, ne? Aber ist jetzt nicht so, wir fahren ein paar Busse am Tag, oder?
Mhm, aber eben nicht mehr abends und nachts.
Ja. Also ist man zum Autofahren verdammt, oder? Okay, und dann kommen die Baustellen. Okay. Ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal eine kleine Pause, Musikpause. Und wie denn nun dein Arbeitsalltag genau aussieht, was Soufflöse eigentlich so ganz genau macht, wo an der Bühne sie sich eigentlich wirklich aufhält, weil das haben wir ja noch nicht endgültig geklärt, das erzählst du uns in ungefähr 5 Minuten. Die Plattform auf der 102,6 Radio Free FM. Wir alle 4 Wochen haben wir Gäste aus dem Ulmer Theater bei uns im Studio. Aktuell sind wir im Gespräch mit Agathe Taschke. Sie ist Soufflöse. Wie sie zu diesem Beruf gekommen ist, darüber haben wir jetzt schon ein bisschen was erfahren oder einiges sogar. Jetzt reden wir nochmal über den Arbeitsalltag. Klassischerweise stellt man sich die Soufflöse in diesem muschelartigen kleinen Verschlag am vorderen Rand der Bühne vor, wie man so irgendwie auch aus alten Filmen kennt oder so. Muss ich sagen, solchen Kasten, den habe ich jetzt im Theater Ulm wirklich noch nie erkennen können. Gibt es diesen Kasten denn überhaupt noch in echt, beziehungsweise bist du schon mal in so einem gesessen?
Also ich bin noch nie in so einem Kasten gesessen und ich glaube, ich würde mich da auch gar nicht wohlfühlen. Aber es soll tatsächlich noch Bühnen, vor allen Dingen Opernbühnen mit Kästen geben. Mhm. Aber ich bin ganz froh, dass ich also in der ersten Reihe sitzen darf. Ich kann also wirklich mit Blick auf die komplette Bühne arbeiten. Ich habe das ganze Geschehen im Auge und ich sehe, wann es dann wirklich notwendig wird, dass ich auch tatsächlich was sage. Das ist die Ausnahme, dass ich in der Vorstellung auch was sage.
Also du sitzt quasi erste Reihe ganz außen und Mitte, genau. oder?
Am Rand
außen. Am Rand. Mhm. Am Rand ist aber teilweise doch, stelle ich mir vor, ganz schön weit weg.
Also so. Ja, aber mittig zu sitzen ist einfach zu schwierig. Also das für das Publikum ist es ungünstig, wenn die Soufflöse da mittendrin sitzt. Am Rand stört es dann weniger. Und ja, ich käme auch im Notfall bis auf die andere Seite der Bühne.
Im Zweifelsfall
ja.
Hast
Meine
du
Stimme
da schon
reicht bis dahin.
Drauf. Okay. Ich stelle mir das irgendwie lustig vor. Ich stelle mir gerade vor, wie ich da sitze, ja, und ich verfolge das Stück und plötzlich spricht hier jemand neben mir den Text so oder den Anhaltspunkt.
Ja gut, man merkt natürlich auch schon, wenn es auf der Bühne nicht mehr weiter vorwärts geht und dann ist es irgendwie was ganz Natürliches, wenn es dann eben von der Seite kommt und dann läuft es auf der Bühne weiter und dann vergisst man auch wieder, dass da eine Unterbrechung war.
Ich stelle mir das gerade so vor, wenn jemand da sitzt, der das weiß, der guckt dich dann an und sagt, jetzt sag doch mal was. Sag doch mal was.
Das ist mir noch nicht passiert. Es gibt ja genügend Pausen im Stück, die so sein sollen.
Ja, klar. Ganz Ulm-spezifische Frage, wie macht man das im Podium auch so?
Das Podium muss ohne Soufflöse auskommen. Also auch die Ausnahme, wenn eine Podiumproduktion mit einer Soufflöse begleitet wird. Aber wenn das Stück dann auf der Bühne ist, die müssen es dann so können.
Das finde ich ja jetzt spannend. Das, okay, wer mag im Podium spielen? Nein, niemals. Okay, also im Podium keine Soufflöse. Jetzt musst du uns aber mal verraten, wie das eigentlich, wie funktioniert das eigentlich genau? Du liest mit und was passiert, wenn du den Eindruck hast, jemand hat einen Hänger? Oder gibt er dir auch vielleicht mal ein Zeichen, wenn es nicht funktioniert? Also
die Arbeit fängt ja schon in der Probe an und dann weiß man ja auch, welche Stellen besonders gefährdet sind und die hat man natürlich dann auch immer besonders im Blick und im Ohr. Aber eigentlich sieht man ja auch, wenn der Kollege wach ist, dann übernimmt er auch mal was und es ist nie schlimm, wenn sich da mal was verschoben hat ein bisschen. Es ist wirklich keine Vorstellung wie die andere. Aber das Publikum merkt es ja nicht. Und dann ist es auch wieder in Ordnung. Hm. Und nur wenn wirklich keiner mehr weiß, jetzt wo hängt es eigentlich, dann muss ich was reingeben. Aber das ist wirklich absolut die Ausnahme.
Also du bist wirklich das Sicherheitsnetz, aber das wird gar nicht so oft gebraucht, oder?
Wenn, der Airbag für den Notfall.
Es ist tatsächlich so, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon im Theater war, aber es ist mit Sicherheit inzwischen schon dreistellig. Aber mir ist es auch noch nie aufgefallen. Ich habe mir da wirklich noch nie einen Kopf drüber gemacht und anlässlich unserer heutigen Sendung habe ich zum ersten Mal wirklich mal richtig drüber nachgedacht. Also von daher, Chapeau, funktioniert ja alles, geht ja. Also ihr seid, wie gesagt, nicht nur in den Abendvorstellungen, haben wir jetzt schon gehört, sondern auch bei den Proben dabei. Seid ihr da ganz vom Anfang gleich mit dabei?
Es gibt bei der
ja
ersten Konzeptionsgespräch, genau, auch da bin ich schon dabei. Und ich muss ja auch mein Textbuch dann sehr genau führen, dass ich am Ende wirklich den Text so drinstehen habe, wie er im Laufe der Probe entstanden ist.
Ja, okay.
Also, da ändert sich ja manchmal was, es verschiebt sich was und kommt noch was dazu oder fällt was weg.
Da musst du dann einfach auch so aufmerksam sein, die gibt es dann nicht unbedingt auf dem Silbertablett, die mitschriebe, oder?
Nee, die erarbeite ich mir dann schon selber.
Okay. Das heißt ja aber auch, du kommst eigentlich ja ziemlich nah an die Schauspieler ran, beziehungsweise erlebst sie gegebenenfalls ja auch mal in eher einer schwachen Stunde, respektive wenn man da so, ich stelle mal bei den Proben ist, ich finde Proben sind ja schon irgendwie einfach auf eine gewisse Art und Weise auch was Intimes.
Ja, klar, das geht manchmal auch an die Substanz, wenn sie müssen sich ja verwandeln und manchmal klappt das nicht so ganz und dann fängt, ja, dann wird es schwierig, aber da ist man halt dann mit dabei und begleitet, so gut es eben geht.
Bist du, es ist jetzt eine nicht bös gemeinte Frage, aber die stelle ich jetzt ganz bewusst ein bisschen provokativ. Bist du denn im Rahmen der Schauspieltruppe auch eine wirklich akzeptierte Person?
Aber natürlich. Da muss ich ja eingreifen.
Ja, nein, das darfst du. Das habe ich ganz bewusst so gefragt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also das Ensemble gibt mir schon das Gefühl, dass ich dazugehöre.
Ja. Nee, es ist einfach nur alles so Fragen, die mir heute Morgen so durch den Kopf geschossen sind, ja. Und deswegen dachte ich mir, diese Frage muss ich jetzt einfach auch mal so stellen. Ich finde es schön, dass du, Christel, da einfach sofort auch reinkommst und sagst, ja, ist mir eigentlich wichtig, obwohl du ja vorher schon gesagt hast, dass du gar nicht so oft so Flößen stehst, ne?
Ja, aber das ist eine Abmachung, da weiß die Agathe, kennt mich und die weiß auch, dass sie das nicht persönlich nehmen muss, sondern das ist halt meine Art, mich an eine Rolle zu nähern oder, ja.
Ja, ja, ja. Gibt es denn aber auch mal Schauspieler, die so, das brauche ich doch nicht oder so, was brauche ich denn, eine Soufflöse oder so?
Ja, es gibt schon auch sehr autarke Schauspieler, aber so richtig fiese habe ich in Jagsthausen mal erlebt, aber hier in Ulm waren eigentlich alle sehr umgänglich.
Ja, okay.
Und sind's noch?
Das klingt gut. Es sind da auch, also ich habe jetzt so viele nette Leute, in dem wir, wie gesagt, heute Sendung 55, so viele nette Leute hier erlebt. Da, ich glaube, das unterschreibe ich dir jetzt einfach mal so. Das wollte ich auch noch fragen. Machst du eigentlich mit den Schauspielern auch mal so individuell Zeichen aus, beziehungsweise so Verabredungen, dass das quasi auch mal nonverbal funktioniert? Also Klartext, ja, jetzt ist die Zeit gekommen für nette Anekdoten, meine ich. Magst du uns mal irgendeine Geschichte aus deinem Leben als Soufflöse verraten, die uns zum Schmunzeln bringen könnte?
Also in Ulm bin ich leider noch nicht so furchtbar lange.
Du musst ja auch keinen Namen nennen, um Gottes Willen. Ne?
Ich bitte und darum.
Um die Namen?
Aber die netteste doch, eigentlich könnte man es als Anekdote bezeichnen. Es ist tatsächlich mal in einem Stück passiert, dass ich zweimal eingreifen musste. Und man denkt ja immer, das ist ein Störfaktor. Und da bekam ich die tolle Rückmeldung aus dem Publikum, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Mhm. Das ist halt das Schöne, wenn man am Publikum da drin sitzt, dann kriegt man es auch mal mit, wie da was ankommt und wie die Reaktion ist. Und die fanden es dann plötzlich ganz natürlich und gar nicht störend, dass da was von außen kam. Und das fand ich für mich dann auch wieder gut zu wissen.
Wir hatten jetzt gerade vorher, wie das Mikrofon noch nicht offen war, aber ganz kurz über das Herz der Finsternis gesprochen. Da hast du mir gesagt, da bist du jetzt selber nicht dabei. Da ist die Soufflöse im Prinzip so ein bisschen ein Stück eingebaut.
Du meinst die lächerliche Finsternis.
Was habe ich jetzt gesagt?
Das Herz der Finsternis.
Ja, so aber heißt ja der Roman. Ja,
genau.
Die Vorlage, die lächerliche Finsternis natürlich. Also nicht das, ist ja Josef Conrad. Das kann jetzt. Da habt ihr mir erzählt, da ist die Soufflöse quasi so ein bisschen eingebaut schon. Die macht ja dann so ein Opening und ist dann da. Ist dir das auch schon so, warst du auch schon mal Bestandteil von einem Stück?
Ja, so also in einem Stück war dann mal eingeplant, dass mein Textbuch abhanden kommt, also dass es genommen wird, weil halt eben ein Text zum Vorlesen gebraucht war und sonst keine Requisite da war. Oder jetzt haben wir ja dieses Wahnsinnsstück Richard, wo er der tolle Fabian Gröver, einen unglaublich Richard der Dritte, spielt. Und also da ist es auch nicht schlimm. Er schafft es eigentlich alleine, aber wenn es wirklich mal so wäre, könnte er auch ganz offen nachfragen und das wäre bei dem Stück überhaupt kein Problem.
Okay, das würde einfach funktionieren,
ja,
sagst du.
Ja.
Gut, super. Ja, so viel also mal aus einem ganz anderen Blick auf das Bühnentreiben. Agathe, vielen Dank bis hierher für die interessanten Einblicke. Wir sind bei der Plattform und bei unserer monatlichen Reihe rund um das Theater Ulm. Wir haben noch eine weitere Akteurin heute bei uns im Studio, nämlich die Christel Meyer. Und von ihr werden wir sicher nicht nur erfahren, wie man dazu kommt, in einen Kühlschrank Zither zu spielen, sondern bestimmt auch noch ganz andere Dinge. Aber davor gibt's jetzt nochmal Musik. Die Plattform auf FreeFM. Heute wie alle vier Wochen mit unserer Reihe rund ums Theater Ulm. Unser zweiter Gast bei uns im Studio ist heute die Christel Meyer. Sie ist eine Institution am Theater Ulm, denn seit 2004 bereichert sie als festes Ensemblemitglied den Spielplan mit zahlreichen Rollen im Schauspiel und geht schon auch mal mit dem Akkordeon auf die Bühne. Christel, bevor ich dich nun auf eingeklemmte Füße in Deckenventilatoren anspreche, möchte ich doch mal einen Blick in deine Zeit vor Ulm werfen, weil ich glaube, die ist auch ziemlich spannend. Du bist in Altötting geboren und im oberbayerischen Weilheim aufgewachsen, was man so ein bisschen hört, was ich aber charmant finde. Klingt nach einem sehr ländlich-konservativen Umfeld. War's das denn tatsächlich?
Ja, schon. Schon. Ja. Ja, muss, kann jetzt schwer darauf antworten, schon so lange her.
Ach nee, ja. Komm.
ja, also dass ich wollte ja Tänzerin werden, das war mein, also das wusste ich von Anbeginn, seit ich denken kann, wusste ich, dass ich Tänzerin werden wollte und das war schon schwierig, das durchzusetzen in meiner Familie, weil...
Das hat nicht so wirklich in das Umfeld gepasst, oder?
Naja, es war halt, die haben sich halt Sorgen gemacht. Ja. Es war ein schwerer Kind. Beruf, ja. Und wirst es denn schaffen und so weiter und so fort. Ja. Aber ja, ich habe es dann gemacht.
Ja. Du spielst ja auch gut und gerne Akkordeon. Du hast ja auch schon Programme am Theater Ulm gehabt. Ist zwar, glaube ich, schon eine ganze Weile her, aber ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass es da mal was gab. Hast du das auch schon als Kind gelernt? Und wenn ja, war es freiwillig?
Nein, ich habe das nicht gelernt. Ich habe mir das selber beigebracht, Akkordeon spielen, aber ich habe als Kind Klavier gelernt. Deswegen konnte ich mir das dann einigermaßen leichter beibringen, weil die rechte Hand ja dann bekannt ist von der Tastatur her und die linke musste ich mir dann selber erobern. Und ich wollte da auch keinen Lehrer haben, ich wollte mir das wirklich selber beibringen.
Okay. Du bist aber da nicht gezwungen worden, da hat der
Papa
gesagt, lern was Musisches.
Ganz und gar nicht. Bei uns wir kommen eine sehr musische Familie, sehr musikalisch. Mhm. Wir haben immer gesungen und musiziert und so. In der Familie. Aber das mit dem Akkordeon, da war ich schon lange nicht mehr zu Hause. Okay. Da habe ich in München gewohnt und irgendwann habe ich gewusst, ich will unbedingt Akkordeon spielen. Und das dauerte dann ungefähr ein Jahr, bis ich dann plötzlich zu einem Instrument kam. Und von da an habe ich es nie wieder weggelegt.
Wie bist du auf das Instrument gekommen? Hast du einen Künstler gehabt, der dich besonders beeindruckt hat?
Nein, ich habe damals mit einem Regisseur gearbeitet. Wir haben einen Heiner Müller Monolog gemacht. Und das war eine Dramatisierung von der Erzählung, ich glaube, die Todesanzeige von Heiner Müller. Und da verarbeitete er den Tod seiner Frau, die sich ja, ich weiß nicht wie oft, versucht hat umzubringen. Und irgendwann hat die das eben geschafft. Und ich habe damals mit dem Regisseur dieses Ein-Personen-Stück geprobt und da war mir klar, ich muss unbedingt irgendwann mal Akkordeon spielen. Und dann sind wir auf die Idee draufgekommen, dass Inge Müller leidenschaftlich Akkordeon gespielt hat. Und dann war klar, die Akkordeonmusik wird auf jeden Fall die Theatermusik wird auf jeden Fall ein Akkordeonstück sein. Und mein damaliger Regisseur, der ist leidenschaftlich auf Flohmärkten unterwegs gewesen. Und dann kam er irgendwann mit einem alten russischen Instrument für mich an, hat mir 50 D-Mark abgeknöpft. Und dann, von da an habe ich immer gespielt.
Hast du das Instrument noch?
Ja, das ist bei einer Freundin geparkt, aber das ist sehr, sehr verstimmt. Okay. Also irgendwann, ich habe dann in diesem Theaterstück habe ich sogar mit diesem Instrument ein Stückchen gespielt. Aber ich habe dann einen Freund gehabt, der hat Geige gespielt, mit dem habe ich dann gleich ein Programm gemacht. Also es ging alles ziemlich schnell und voller Begeisterung irgendwie. Und dann war aber klar, das Instrument ist einfach zu schlecht. Und dann habe ich mir eins gekauft, also ein neues.
Spannend. Ich wusste gar nicht, dass sich ein Akkordeon verstimmen kann, dass man es dann nicht mehr wieder stimmen kann.
Also das weiß ich nicht. Das war halt schon so ein wahnsinnig altes Instrument. Und ich weiß nicht, ob man es wirklich stimmen hätte können. Außerdem hat es nicht komplette Satz an Bass- und Akkordknöpfen gehabt. Also um wirklich professionell Musik zu machen, brauchst du mindestens 48 Bässe. Knöpfe. Und das hatte eben das nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das hatte nur 2 oder 3 Reihen und das ist einfach zu wenig.
Okay. Zurück zum Schauspiel. Du hast Tanz und Schauspiel studiert, gell? Mhm. Was war denn der Auslöser, dass dein Lebensweg Richtung Bühne ging? Also war da die Schule irgendwo im Hintergrund oder gab es eine Freundin oder einen Freund, nee, der dich da entfacht hat?
Nein, das ist. Ich wusste es einfach. Ich kann es einfach nicht sagen. Ich war ganz, 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 ganz klein. Da hatten wir noch nicht mal einen Fernseher. Und ich habe noch nie jemanden tanzen sehen. Ich habe nie irgendwie was gesehen, was es für Sachen gibt. Und ich war immer, wenn ich alleine war, wenn alle weg waren, bin ich in der wunderschönen großen Küche meiner Oma und habe improvisiert. Habe die Musik in mir gehört und habe getanzt. Alles, was geht.
Super. Dein Studium fand dann in München statt. Du bist also der bayerischen Heimat erstmal treu geblieben. Ja. Du hast Tanz und Schauspiel studiert. Gab es da dann in dem Fall eine Vorliebe für die eine der beiden Richtungen, wahrscheinlich schon für den Tanz, so wie sich's gerade anhört, oder?
Das war ein sehr allmählicher, toller, angenehmer Übergang. Also ich habe 15 Jahre lang professionell getanzt und während dieser Zeit, also am Ende dieser 15 Jahre, hat sich herausgestellt, dass ich eben auch mal, wie soll ich sagen, auch mal einen Mund aufmachen möchte. Also ja. Und dann habe ich war eine unglaublich interessante freie Szene in München. Und da habe ich mir ganz viel angeschaut und dann bin ich da mal hier und da irgendwo dabei gewesen und dann habe ich absolut Feuer gefangen und wusste, das muss ich machen.
Ja, da reden wir nachher auf jeden Fall auch nochmal drüber. Das finde ich nämlich dann auch ganz spannend, dass du dann so einen kompletten Cut eigentlich gemacht hast, eine ganz andere Richtung.
War gar kein Cut, das war ein fließender Übergang. Ich habe mindestens 5 Jahre getanzt, während ich schon eine Ausbildung gemacht habe als Schauspielerin. Und dann, es war wirklich ein wahnsinnig angenehmer, fließender Übergang.
Als Tänzerin warst du dann auch ziemlich viel unterwegs, habe ich gesehen. Du bist weit gereist. Ist es eine Leidenschaft von dir, unterwegs zu sein?
Nein, gar nicht. Aber ich hatte da auch immer Bammel. Oh Gott, jetzt fahren wir wieder nach Uganda. Scheiße, ich will doch gar nicht. An Weihnachten in Uganda. Aber dann war es immer ganz, ganz großartig. Es war immer ganz, ganz schön und spannend.
Ja. Aber also das Reisen als solches auch nicht dein Ding, oder?
Ich finde es schön, aber ich habe mich damals ehrlich gesagt für gar nichts anderes interessiert als wie für meine Arbeit. Okay. Also ich habe keine Freizeit gebraucht, ich wollte keinen Urlaub haben, das war alles.
Also es hätte auch ganz woanders sein können, war gerade egal, Hauptsache tanzen.
Tanzen und dann eben Theater spielen.
Okay. Neben vielen deutschen Städten warst du auch in Frankreich, habe ich gelesen, Österreich, den Niederlanden, Usbekistan. Mhm. Und Uganda unterwegs. Und dort in Uganda hast du anscheinend in einem Kühlschrank Zither gespielt.
Genau.
Also das musst du mir jetzt mal echt neu genauer erklären. Da bin ich jetzt schon neugierig.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Es war irgendwie so ein völlig verrücktes Stück, wo dann in einer Szene plötzlich ein Kühlschrank aufgemacht wurde und da saß ich drin und habe Zither gespielt.
Okay.
Ehrlich gesagt, ich weiß gar sonst nicht mehr viel von diesem Stück. Aber ja, wir hatten, das war damals das Theaterlabor München mit Manfred Killer, war der Leiter. Und der hat damals entwickelt, lass uns rumfahren. mit dem Theaterstücken. Und dann hat er ein Theaterstück entwickelt, das in Hotels spielt. Mhm. Weil man muss ja, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo hinfährt, braucht man ja ein Hotel, wo man wohnen kann. Und in den Zimmern haben wir dann Theater gespielt.
Okay.
Also das war dann, es waren vielleicht, sagen wir mal, 5 Zimmer. Und die Zuschauer waren halt nur so viele, wie sie gerade in, also sagen wir mal 16 Leute bis 20 maximal. Und wenn die Szene in Zimmer 1 fertig war, wurden diese Zuschauer in Zimmer Nummer 2 gebracht. Da kam dann die nächste Geschichte. Okay. Also, und dann haben halt die Leute, wir haben da so im Fließband gespielt und die Leute kamen dann immer von einem Zimmer zum anderen. Und dann konnte man auch notfalls das Zimmer 1 schon mal umgeräumt haben, wenn die aus 5 kamen. Dann kamen die, also das war für uns anstrengend, weil so eine Vorstellung dauert dann einige Stunden. Und für das Publikum, die ja immer nur in so einem 20er oder 30er Pack von Menschen immer die Szenen in verschiedenen Hotelzimmern sehen.
Was für eine Sprache habt ihr da?
In Uganda haben wir natürlich Englisch gesprochen und wir waren aber auch in Taschkent und da hatten wir einen Kollegen dabei, der ganz gut Russisch kann. Und sonst haben wir uns auch mit Englisch, Englisch und Russisch so. Und da musste ich auch, ich musste auch einen Satz sagen. Ich glaube, der geht so. Jani panimaju majachatas graju. Das heißt so viel wie, ich weiß nichts, meine Hütte steht im Wald.
Sinnstiftender Satz.
Ja, genau. Ja,
okay. Du hast gerade den Stadtnamen genannt.
In Taschkent.
Das ist Usbekistan, oder?
Genau.
Okay, ja. Ein Land, das ja bis 91 unter sowjetischer Verwaltung stand. Warst du da vor oder nach dem Fall vom Eisernen Vorhang?
Genau beides. Einmal da ein Jahr davor und einmal ein Jahr danach.
Okay.
Das war total spannend.
Verrückte Zeit wahrscheinlich auch, oder?
Sehr. Ja? Im Jahr davor war ich noch mit meiner Tanzkompanie dort. Und im Jahr danach war ich mit der Schauspieltruppe dort.
Mhm. Lief das dann irgendwie übers Goethe-Institut oder irgend sowas?
Ich glaube.
Ja, weil so kann ich mir
glaube,
das eigentlich vorstellen. Weil
das weiß ich jetzt nicht, aber also bei der Schauspieltruppe glaube ich auf jeden Fall.
Weil ich tatsächlich gibt es da in meiner Heimat, wo ich herkomme, vom Bodensee eine Band, die hieß Dramagold. Und die waren nämlich auch ungefähr um den Dreh rum dann in Usbekistan und das wurde vermittelt damals vom Goethe-Institut.
Ich glaube, das war bei uns auch
deutsche Kultur Export oder wie auch immer. Ne?
Genau.
So stelle ich mir das gerade irgendwie vor.
Da habe ich auch noch, das war großartig, mit Tabori, da war ich mit der Theatergruppe, da waren wir irgendwo in Italien, ich weiß nicht mehr, wo die Stadt war, und da hat Tabori ein Theaterfestival immer veranstaltet. Und wir waren damals, Theaterlabor München, der deutsche Beitrag. Das war ganz großartig.
In Italien?
In Italien, ja.
Okay. Ja, ich würde sagen, an der Stelle, jetzt reden wir doch schon wieder eine ganze Weile, machen wir mal kurz nochmal Musik und dann finden wir garantiert noch den einen oder anderen Punkt, über den wir reden können. Die Plattform rund ums Theater Ulm. Gerade reden wir mit Christel Meyer zuletzt über ihren Aufenthalt in Usbekistan. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als sich der Wind in Russland gedreht hat. Und ihre Reisen in der Zeit, als sie noch als Tänzerin unterwegs war, eine Anekdote, die mir gesteckt wurde, muss ich jetzt aber schon noch fortzerren, ja, und zwar beziehungsweise nachfragen. Was hat das mit den eingeklemmten Füßen im Deckenventilator auf sich?
Okay, gut, okay. Ich versuche mich kurz zu fassen.
Du darfst es auch lang.
Wir hatten damals meine Tanzkompanie, das war Neuer Tanz Düsseldorf mit Wanda Golonka und wir waren eingeladen in Kampnagel auf einem Tanzfestival in Hamburg. Und wir sind da angereist und haben geprobt, wie man das halt so macht. Das war, glaube ich, ein Tag entweder vor der GP oder vor der Premiere dort. Und dann bin ich mit einem Kollegen, also einem Tänzerkollegen von der Kompanie, sind wir halt feiern gegangen, wie wir das oft gemacht haben. Und dann sind wir in eine Diskothek. Und ich tanze für mein Leben gerne. Und dann war irgend so ein Typ, mit dem ich tanze auch so auch in Diskotheken gerne mit jemanden. Also ich finde das immer total schön dann. Und dann kam so ein junger Mann auf mich zu und so, hey, da ist er so arg laut. Und Dann tanz, ob wir so ein bisschen Rock'n'Roll machen können. Und dann, ja klar, oh, und nix, kein Problem. Und dann tanz, schleuder, schleuder.
Ich ahne es.
Und dann halt so einen richtig hohen Überschlag mit gestreckten Beinen. Sprich, Beine gehen gegen Decke und da oben war ein Deckenventilator. Und dann ist mein Bein da rein und dann hat es den plötzlich... Der still, also der hat dann natürlich aufgehört und ich runter und es wurde etwas still, ich weiß, bilde es mir ein. Auf jeden Fall, ich habe es noch nicht richtig gecheckt. Dann dachte ich mir, ey, Indianer kennt keinen Schmerz, einfach weiter tanzen, wie wenn nichts wäre. Und dann blutete das aber ganz arg und mein Kollege, der Odette, sagte mir, ey, Christel, komm mal, ich glaube, wir müssen jetzt hier nach Hause. Und dann... sind wir halt, ich glaube, ins Hotel oder wo wir auch zu Hause waren, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Und dann dachte ich, ja, das geht schon. Dann haben verpflastert oder so. Und dann, aber am nächsten Tag, ich musste zum Arzt. Und das musste dann getaped werden. Also genäht wurde es nicht mehr, es war schon zu spät. Ich dachte einfach, das halte aus. Aber das Problem war, das war die Achilles, also es war knapp. Ich hatte Glück, dass die Sehne nicht kaputt war. Mhm. Musste am nächsten Tag tanzen. Und wir haben natürlich nichts gesagt, weil die Wanda hätte uns umgebracht. Oder mich zumindest umgebracht. Wie kann ich nur so blöd sein, vor der Premiere in eine Disco gehen und mit einem wildfremden Mann Rock'n'Roll tanzen? Das macht man einfach nicht, hätte sie wahrscheinlich gesagt. Deswegen haben wir gar nichts gesagt. Und ich habe echt die Zähne zusammengebissen und habe die Premiere getanzt.
Respekt. Und ich habe mir jetzt gerade an einer Stelle von deiner Geschichte mir vorgestellt, was der Arzt wohl gesagt hat.
Ja, das war auch lustig. So. Das habe ich dann auch genossen. Wenn die fragen einen natürlich, was man da angestellt hat und dann sage ich, ja, mein Bein ist in den Deckenventilator gekommen.
Ja.
Das kann man sich auf die Zunge zergehen lassen.
Ja, und dann guckt er die an und sagt, ja.
Genau.
Aha. So, jetzt sagen Sie mir mal, was wirklich passiert ist.
Ja, genau. Da kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern, wie der gesagt hat. Auf jeden Fall bin ich da ja stolz drauf, dass ich es überlebt habe. Und so auf die Geschichte.
Super. Witzig, also meine ist nicht wirklich so gut, aber ich bin auch mal in Ehingen im Krankenhaus gelegen mit einer Blutvergiftung, okay, die ich mir beim Tanzen geholt habe. Okay. Ich hatte nämlich nagelneue Schuhe an. Ach. Und habe den ganzen Abend auf einer Hausparty getanzt. Und langsam wurde die Blase halt immer größer.
Ach du Scheiße.
Und dann habe ich mir gedacht, was soll der Blödsinn? Ich ziehe die Schuhe jetzt einfach aus und habe dann den Rest der Nacht, sicherlich wahrscheinlich auch ein bisschen alkoholisiert, auf diesem dreckigen Bogen getanzt. Mhm. Und irgendwie zwei Tage oder anderthalb Tage später tat das immer mehr weh und mehr weh. Ja. Und dann bin ich dann irgendwann einfach, mitten in der Nacht hat mich dann eine gute Kollegin nach Ehingen gefahren ins Krankenhaus. Und dann hat mich nämlich auch der Arzt gefragt, was haben Sie, das fand ich jetzt gerade so
witzig,
was haben Sie denn gemacht?
Ja, genau.
Und ich habe gesagt, getanzt. Und der hat mich dann auch angeguckt, getanzt, ja. Und wissen Sie schon, dass Sie eine Blutvergiftung haben? Dann sage ich, ja. So, also das glaubt ihr irgendwie, der hat mir, glaube ich, auch nicht wirklich geglaubt, was ich ihm erzähle, aber der Deckenventilator ist viel geiler. Also, da kann ich nicht mithalten. Also das finde ich jetzt gut. Jetzt habe ich dir ja schon ein paar Stichworte zu deinen Reisen und zu deinen skurrilen Dingen hingeworfen. Gibt es denn eine Geschichte, die dir selber ganz auch besonders in Erinnerung geblieben ist, die du jetzt noch gerne zum Besten geben könntest?
Nee.
Nicht? Schade eigentlich.
Nein, mir spendet natürlich jetzt so ad hoc nichts ein. Ich kann nur sagen, es war, da ich jetzt selber nie privat damals irgendwo hingefahren bin oder so. Ich war ja auch 15 Jahre frei und hatte mir ja keinen Urlaub. Und deswegen war das immer spannend, eben dann mit der Company da irgendwo hinzufahren. Und was ich toll finde, weil wir da halt auch die Leute kennengelernt haben. Also wir haben in Uganda sind wir rumgeführt worden von dem Bürgermeister oder so und der hat uns die Schulen gezeigt und man hat immer die Leute wirklich auch ins Herz geschlossen. Wenn man da nur zwei Wochen war, hat man gedacht, man ist eigentlich zwei Monate da, weil es so intensive Begegnungen halt waren. Sehr schön.
Ja, du warst also danach ja auch nach diesem schleichenden Übergang, wie du ihn vorher genannt hast, sondern diesem zarten Übergang, wie auch immer, extrem viel unterwegs mit Festengagements, aber auch Gastverträgen. Dann ging es weiter, München, Erlangen, Gera hast du vorher auch schon erwähnt, Berlin, Wien, Münster. Und immerhin hat es dann doch etwas mehr als tatsächlich 10 Jahre gedauert, bis du dich in Ulm niedergelassen hast. Wie kam es dann zu Ulm?
Da habe ich damals in Berlin gelebt und habe nur frei gearbeitet, sprich ja, Stückverträge gekriegt. So. Und dann, da war ich gerade in München mit einem Stück. Und da habe ich eben, ich habe mich halt beworben. Ich glaube, das war die einzige Bewerbung, die ich gemacht habe in dem Jahr, nach Ulm, und da wurde ich eingeladen. Da kam jemand in München, hat mich spielen sehen und hat mich dann zum Vorsprechen eingeladen, und dann hat es geklappt und irgendwie war das schön, weil meine Mutter lebte da noch, meine Geschwister, die leben ja alle noch in Weilheim, und dann dachte ich mir, ach, ich finde es schön, mal wieder näher bei meiner Familie zu sein. Und dann bin ich hierher gekommen für 2 Jahre und dann wurde ich von Andreas von Stuttnitz übernommen.
So. Das war noch quasi vor Andreas. Ja. Dann die Zeit. Hattest du damals selbst die Idee, dass es dich dieses Mal so lange in einer Stadt halten
kann? Nein, eben nicht. Ich habe gedacht, ich werde nur, werde nur 2 Jahre sein und dann wieder zurück nach Berlin gehen. Aber dann bin ich verlängert worden und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt hier in Ulm und das war natürlich auch besonders schön.
Ja, die Liebe halt.
Genau.
Ja, okay, jetzt bist du sehr gern hier in Ulm, so hört sich's zumindest an.
Ja.
Ja. Hast hier sowas wie eine Heimat gefunden. Dennoch könnte es ja sein, ich weiß es jetzt nicht, diese Frage taucht in den letzten Sendungen natürlich immer wieder auf, weil wir haben einen Intendantenwechsel vor uns, der alles neu auch regelt. Ist da bei dir irgendwie schon was abzusehen? Wirst du die Stadt verlassen müssen?
Oder? Nein, ich bin übernommen worden und werde bleiben. Und das freut mich.
Und du bleibst gerne?
Ja, sehr.
Das höre ich daraus.
Und ja, Agathe bleibt auch.
Ja, ich freue mich auch, dass die Christi bleibt.
Ja. Und ich freue mich, dass Agathe bleibt.
Ja, dann freuen wir uns doch jetzt alle zusammen. Eine Frage habe ich an dich noch, die mir so ein bisschen auf der Zunge brennt. Es ist, wenn man dich oft auf der Bühne gesehen hat, das ist bei mir jetzt tatsächlich auch der Fall, dann bemerkt er durchaus auch eine komödiantische Ader, die hast du, die will ich dir auch zusprechen, die bringt mich auch zum Schmunzeln. Aber dennoch spielst du doch überwiegend ernste Rollen. Also ist mir zumindest so vorgekommen, auch wo ich jetzt so mal durchgeschaut, was hast du alles gespielt. Sind die ernsten Rollen, ist das so dein Ding oder besetzt man dich da einfach immer wieder?
Ich habe da gar keine Präferenz, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es wunderschön, wenn es viel Abwechslung gibt. Ja, aber ich spiele beides gerne.
Aber du magst schon auch Komödien.
Ja. Ja.
Also ich habe die jetzt zuletzt gesehen in Der dunkle Vogel. Heißt so?
Der
dunkle Vogel. Übrigens, großes Kompliment, weil ich denke, dass es so ein Stück dann so rüberzubringen, dass du, dass es ernst ist auf der einen Seite und dass es trotzdem diesen Charme, diesen Witz hat, den es ja hat. Die Figuren, die, ich weiß nicht, wie viele ihr spielt, es ist ja fünf, sechs sind es oder so. Ja. Ist natürlich, und da blitzt aber schon auch ein bisschen der Schelm in deinen Augen, finde ich.
Ja, das freut mich sehr, wenn du das sagst. Also ich hoffe doch.
Ja. Ihr arbeitet aktuell zusammen. Was steht als nächstes an?
Die nächste Premiere ist Floh im Ohr und das wird lustig.
Das wird lustig?
Ja.
Okay, da dürfen wir dann wieder lachen, oder?
Unbedingt.
Jetzt sind wir nämlich tatsächlich an dem Punkt, ich habe es euch vor der Sendung gesagt, man denkt dann immer, man möchte noch furchtbar viel oder könnte.
Okay, alles klar.
Nein, wir sind durch mit der Sendung. Es war einmal mehr unwahrscheinlich schön, mit zwei Leuten mit zwei bezaubernden Damen vom Theater zu plauschen. Das war die 55. Ausgabe der Theaterplattform, die beste Droge der Stadt. Am Mikrofon für FreeFM war meine Wenigkeit Rainer Markus Walde und im Studio bei uns waren die Schauspielerin Christel Meyer und die Soufflöse Agathe Taschke. Vielen Dank für die letzten 60 Minuten. Euch weiterhin viel Spaß und Erfolg bei eurem Theaterleben. Wir hören uns erst wieder am 28. Mai, dann mit einer Sendung rund um das Musical Rock of Ages. Wir wünschen noch einen wunderschönen Tag und hier geht's weiter mit unserer portugiesischen Sendung Caravales. Tschüss ihr beiden, schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank und tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.